Herzlich willkommen zu My Podcast, ein Föstalpine Medium für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für Fans der Föstalpine und zukünftige Kolleginnen und Kollegen. Durch My Podcast begleitet sie Silvia Reim.
Willkommen zu einer neuen Folge von My Podcast. In der 27. Episode sprechen wir über ein Thema, das viele Unternehmen gerade intensiv beschäftigt. Die Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD, und wie man Nachhaltigkeit messbar macht. Dazu begrüße ich Frau Monika Aschenbrenner, Leiterin des Bereichs Group Sustainability, und Herrn Gerhard Edelmeier, Teamleiter Reporting. Würden Sie sich bitte kurz vorstellen?
Sehr gerne. Ich bin seit über 20 Jahren in der Föstalpine beschäftigt, habe von meiner Ausbildung her einen technischen Hintergrund, habe das Studium des Wirtschaftsingenieurwesen und technische Chemie an der JKU abgeschlossen und ich habe meine Laufbahn in der Föstalpine im Bereich Forschung und Entwicklung begonnen. Bin dann in der Kokerei, also im Produktionsbetrieb der Kokerei, als Betriebsingenieurin 8 Jahre lang tätig gewesen und habe dann im kaufmännischen Bereich gewechselt zur Föstalpine Rohstoffbeschaffungs GmbH. Dort war ich dann zuständig im Bereich Einkauf Eisenerz und die dazugehörige Logistik zur Versorgung der Betriebe. Und vor 2 Jahren durfte ich dann in die Föstalpine AG, in die Holding, wechseln und durfte die Leitung von Group Sustainability, also vom Nachhaltigkeitsmanagement des Föstalpine-Konzerns, übernehmen.
Also schon ein längerer Berufsweg mit viel Erfahrung.
Doch schon ein bisschen länger, ja.
Darf ich auch Sie bitten, Herr Edelmeier, sich kurz vorzustellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Gerd Edelmeier. Vielleicht kurz zu meinem Werdegang. Ich habe 1996 die Handelsakademie in Linz absolviert und dann ein Wirtschaftswissenschaftenstudium an der JKU angehängt. Nach Abschluss meines Studiums habe ich in diversen anderen Unternehmen erste berufliche Erfahrungen sammeln dürfen in den Controlling-Abteilungen. Bin dann 2011 in den Föstalpine-Konzern gewechselt, war dort konkret in der Stahl GmbH im zentralen Controlling tätig, habe mich da um Working Capital Management, Wirtschaftlichkeitsrechnungen oder auch das Rohstoffcontrolling kümmern dürfen. Und schlussendlich, vor knapp 2 Jahren, durfte ich in die Föstalpine AG, in die Holding wechseln, in die Abteilung von der Frau Aschenbrenner, und darf jetzt seit April letzten Jahres den Teamlead für das Team Reporting und Performance übernehmen.
Sie sind also auch schon länger bei der Föstalpine.
Ja, korrekt.
Dann würde ich gerne mit Ihnen thematisch starten, liebe Frau Aschenbrenner. Wir starten gemeinsam in das Thema der jüngsten Abteilung der Föstalpine AG und da tauchen wir jetzt ein. Erläutern Sie uns doch bitte, unseren Zuhörern, Zuhörerinnen, worum geht's denn in der Abteilung Group Sustainability? Also Nachhaltigkeit heißt das ja. Worum geht's denn da eigentlich und was ist denn Ihre Aufgabe dort?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass Nachhaltigkeit in den letzten Jahren immer stärker an Bedeutung zugenommen hat. Auf der einen Seite sind Unternehmen stärker mit höheren Erwartungshaltungen aus Gesellschaft, aus Politik, aus Wirtschaft konfrontiert. Andererseits, und das ist auch ein ganz ausschlaggebender Grund, hat die Anzahl an Regulatorik vor allem auf europäischer Ebene ganz, ganz stark zugenommen. Und das ist mitunter ein Treiber, warum Unternehmen sich hier neu aufstellen müssen, neu strukturieren müssen, Nachhaltigkeit auch neu denken müssen bis zu einem gewissen Grad, um einfach diesen regulatorischen Anforderungen entsprechen zu können. Und hier hat sich der Konzern, der Föstalpine-Konzern, vor gut 2 Jahren entschieden, eine neue Abteilung auf Konzernebene zu gründen, eben Group Sustainability. Gleichzeitig ist es auch organisatorisch in den Divisionen neu verankert worden. Und somit mit dieser Abteilung stellen wir im Konzern einfach sicher, dass dieser fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit, aber diese übergreifende Zusammenarbeit auch auf divisionaler Ebene sichergestellt passiert.
Das heißt, eine Abteilung, die viele Aufgaben hat. Genau. Vielleicht wollen Sie uns kurz beschreiben, wie erfüllen Sie denn die Aufgaben des Nachhaltigkeitsmanagements?
Also grundsätzlich noch einmal ganz kurz zurückzukommen auf die Abteilung selbst. Vielleicht starte ich hiermit. Die Abteilung selbst besteht ja aus einem Team von 8 Mitgliedern. Die Abteilung ist zweigeteilt. Einerseits gibt es den Bereich Reporting und Performance Management, den eben der Herr Edelmeier verantwortet. Und es gibt den Bereich Umweltmanagement, konzernales Umweltmanagement. Das ist auch bei uns angesiedelt. Mhm. Im Bereich Reporting und Performance Management, dieser Bereich ist dafür verantwortlich für die jährliche Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichtes auf der einen Seite, natürlich entsprechend der gültigen Regulatorik. Auf der anderen Seite findet dort auch ein gewisses Monitoring und Controlling statt, um unsere Ziele, die wir kommunizieren, die ja messbare Ziele sind, auch sicherzustellen und zu messen, ob wir diese auch erreichen und schaffen. Und dafür, für die Berichterstellung, aber auch für diese Controlling-Tätigkeit, ist natürlich eine ganz, ganz intensive Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Fachbereichen im Konzern notwendig, sei es die Personalabteilung, die Rechtsabteilung, Risikomanagement, ganz, ganz wichtig, der Finanzbereich, Strategie etc., aber auch die Zusammenarbeit mit den Divisionen, der Einbezug der Divisionen selbst ist hier ganz ausschlaggebend für eine gute Arbeit.
Sie haben das Umweltmanagement angesprochen. Worum geht es denn da ganz genau?
Also das Umweltmanagement ist der zweite Bereich in der Abteilung Group Sustainability. Und im Umweltmanagement-Bereich gibt es auch eine Vielzahl von Aufgaben, die durchzuführen sind. Hier ist auf der einen Seite das konzernale Umweltdatenmanagementsystem angesiedelt. Hier wird sozusagen von allen Gesellschaften Umweltdaten erhoben und konsolidiert. Auf der anderen Seite passiert im Bereich Umweltmanagement auch die konzernale Treibhausgasbilanzierung, also die Erstellung der gesamten Treibhausgase über den gesamten Konzern, unserer direkten und indirekten Treibhausgase. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umweltbereichs wirken auch in unterschiedlichen Interessensvertretungen mit, wie zum Beispiel Eurofair, Wirtschaftskammer Österreich oder World Steel Association und vertreten uns hier zu umweltrelevanten Themen. Also auch hier eine Vielzahl von unterschiedlichen Aufgaben.
Sie sagen es gerade, eine Vielzahl von Aufgaben. Wir werden da noch detaillierter später drauf eingehen. Jetzt interessiert mich aber Ihr persönlicher Zugang. Wir sind ja alle am Thema Nachhaltigkeit interessiert. Sie natürlich auch ganz besonders. Es ist Ihr Fachgebiet. Was bedeutet denn für Sie persönlich das Wort Nachhaltigkeit?
Ja, Nachhaltigkeit bedeutet für mich, Verantwortung zu übernehmen. Beruflich sowie privat. Für meine Familie und mich ist es zum Beispiel ein grundlegender Wert, Nachhaltigkeit zu leben. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir auf alles verzichten, um Gottes Willen, wollen wir auch gar nicht, aber wir achten einfach darauf, möglichst nichts zu verschwenden, sei es Lebensmittel oder Verpackungsmaterial zu reduzieren, Energie zu sparen etc. etc. Das heißt, auch mit diesen kleinen Maßnahmen kann man seinen Beitrag leisten und, wie man so schön sagt, seinen Fußabdruck senken.
Und gelingt es Ihnen, im persönlichen Zugang zum Thema Nachhaltigkeit in den Alltag zu integrieren?
Wir versuchen es, ja.
Okay. Und was bedeutet nun Nachhaltigkeit ganz konkret für die Voestalpine?
Also für die Voestalpine selbst möchte ich auch noch einmal das Thema Verantwortung, möchte ich hier noch einmal aufnehmen und in diesem Zusammenhang auch unseren CEO, Herrn Herbert Eibensteiner, zitieren. Er hat gesagt, als Konzern übernehmen wir Verantwortung für eine Welt, in der wir produzieren und für die Menschen, die diesen Weg mit uns gehen. Also auch hier wieder das Thema Verantwortung übernehmen ist ein essentielles. Die Nachhaltigkeit selbst ist in der Konzernstrategie ein zentraler Pfeiler und wird in den einzelnen Divisions- und Funktionalstrategien konsequent umgesetzt. Es gibt da konkrete Maßnahmen innerhalb des gesamten Voestalpine-Konzerns zum Thema Diversität, Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft bis hin zu transparente Lieferketten, Mitarbeiterbindung, ein ganz wichtiges Thema, aber auch die Wahrung der Menschenrechte, natürlich ganz essentiell und ist uns als Konzern einfach auch ein großes Anliegen. Und das alles kann man im CSRD-Bericht nachlesen.
Mhm.
Also zentrales Thema der Voestalpine in Bezug auf Nachhaltigkeit ist unter anderem der Klimaschutz. Konzernweit weisen wir eine Treibhausgasbilanz, also die Summe aller direkten und indirekten Treibhausgasemissionen des Voestalpine-Konzerns von rund 25 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr aus. Also das beinhaltet alle direkten und indirekten Treibhausgasemissionen.
Direkt, indirekt, was ist da der Unterschied?
Die direkten Emissionen, das sind circa die Hälfte von diesen 25 Millionen Tonnen, sind all jene Emissionen, die an unseren produzierenden Standorten emittiert werden. Die indirekten Emissionen, das kommt hauptsächlich bei uns aus der vorgelagerten Lieferkette, das sind jene Emissionen, die bei der Produktion und dem Transport unserer wesentlichen Rohstoffe entstehen, wie zum Beispiel Eisenerz, Kohle, Koks, Legierungen etc. Und da wir hier natürlich eine wesentliche Auswirkung auf Umwelt und Gesellschaft haben mit den 25 Millionen Tonnen an CO2, sind wir eben bestrebt, diesen Fußabdruck zu reduzieren und haben uns hier auch konkrete Klimaziele gesetzt.
Also Sie haben es gerade ausgeführt, Klimaschutz ist natürlich ein zentrales Thema der Voestalpine. Klimaziele haben Sie auch gerade angesprochen. Was mich ja interessiert ist, wie sehen denn die Klimaziele der Voestalpine im Detail aus? Vielleicht können wir es ein bisschen aufdröseln.
Sehr gerne. Unser konkretes Ziel für 2029 sieht so aus, dass wir unsere sogenannten Scope 1 und 2 Emissionen um 30%, also rund 4 Millionen Tonnen, reduzieren wollen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Scope 1 Emissionen sind jetzt alle direkten Emissionen, wie ich es vorhin bezeichnet habe. Vielleicht noch ganz kurz erklärt, Scope 2 Emissionen sind indirekte Emissionen, die bei der Erzeugung von zugekaufter Energie, wie zum Beispiel Strom, entstehen. Zusätzlich zu diesen minus 30% wollen wir bei den Scope 3 Emissionen, also jene indirekten Emissionen aus der Lieferkette, weitere 25% bis 2029 einsparen. Diese Vorgaben, die wir uns hier gemacht haben, sind durch die Initiative von Science-Based Targets wissenschaftlich geprüft und validiert und stehen im Einklang mit der Begrenzung der Erderwärmung gemäß dem Übereinkommen von Paris. Darüber hinaus haben wir uns auch ein mittelfristiges und langfristiges Ziel gesetzt. Das mittelfristige Ziel lautet für Scope 1 und 2 Emissionen bis 2035 um 50% zu senken und spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, entsprechend des Pfades, welche die EU vorgibt. Um diese Zielerreichung eben darstellen zu können, haben wir einen konzernalen Klimaübergangsplan entwickelt. Dieser Übergangsplan enthält oder bündelt sämtliche Maßnahmen der Gesellschaften und Divisionen in Bezug auf Treibhausgasreduktion und Energieeinsparung. Und der wesentliche Beitrag in Bezug auf unsere direkten Emissionen, also in Bezug auf die Reduktion dieser direkten Emissionen, kommt natürlich aus unserem Klimaschutzprogramm Green Textil.
Ein wunderbares Klimaziel. Netto Null klingt sehr, sehr gut. Der kürzlich veröffentlichte Geschäftsbericht wurde zum ersten Mal gemäß der Corporate Sustainability Reporting Directive Richtlinie um die sogenannte konsolidierte nicht finanzielle Erklärung erweitert. Umfasst 500 Seiten, also wirklich ganz schön viel. Schauen wir uns genauer an, was beinhaltet dieser Nachhaltigkeitsbericht und warum wird er überhaupt gemacht?
Also grundsätzlich haben wir mit diesem integrierten CSRD-konformen Nachhaltigkeitsbericht im Geschäftsbericht die gesetzlichen Vorgaben der EU erfüllt. Wir haben also die aktuell gültige europäische Regulatorik umgesetzt. Gleichzeitig schaffen wir mit diesem Bericht entsprechende Transparenz und Nachvollziehbarkeit, was ja auch das Ziel der EU dahinter ist, für die verschiedensten Stakeholder der Voestalpine, also für Investorinnen, Banken, Kundinnen, Lieferantinnen etc. Und informieren über unsere Aktivitäten der Voestalpine im Bereich Klima- und Umweltschutz, im sozialen Bereich und in Bezug auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und im Bereich der Unternehmensführung. Ich habe es vorhin schon erwähnt, also wir sind sozusagen verpflichtet, entsprechend der Regulatorik das zu veröffentlichen und beschäftigen uns hier auch ganz stark, oder es wird ganz stark zum Thema Auswirkungen des Unternehmens auf Umwelt und Gesellschaft berichtet. Aber es wird auch gefordert, dass sich die Unternehmen stark mit Chancen und Risiken auseinandersetzen müssen, die sich aus dem Nachhaltigkeitstitel ergeben können, wie zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, Klimarisiken. Mhm. Ja, ganz ein aktuelles Thema. Und auch hier ist es wieder notwendig, dass wir ganz eng mit den unterschiedlichsten Fachbereichen, in diesem Fall natürlich mit dem Risikomanagement, abgestimmt sind und eng zusammenarbeiten.
Wenn man bedenkt, dass die Voestalpine mehr als 500 Gesellschaften hat und wirklich zahlreiche Standorte, dann klingt das nach einem sehr, sehr zeitintensiven Projekt. Herr Edelmeier, jetzt möchte ich gerne an Sie weitergeben und zu Ihnen kommen. Wie wurde denn dieser Nachhaltigkeitsbericht erstellt? Wie wurde das organisiert? Und vor allen Dingen auch, wie lange im Vorfeld haben Sie denn mit der Planung begonnen?
Ja, lassen Sie uns da gemeinsam zurückblicken. Mhm. Wir haben bereits im Oktober 2023 mit den ersten Vorbereitungen begonnen für diesen ersten CSRD-konformen Bericht. Haben wir in einem ersten gemeinsamen Projekt mit den Divisionen und auch mit externer Begleitung diese doppelte Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt, welche ja die Grundlage für die Berichterstattung darstellt. Im Anschluss haben wir dann wirklich dieses unter Anführungsstrichen große CSRD-Projekt aufgesetzt. Das heißt, wir haben die Projekt-Governance definiert, inklusive der Rollen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege. Wie haben wir dann weitergemacht? Wir haben im Zuge dessen klarerweise auch ein Onboarding der rund 50 Projektmitglieder durchführen müssen. Das heißt, im Rahmen von Schulungen, Trainings haben wir in erster Linie auch ein Verständnis der Regulatorik schaffen wollen und bereitstellen wollen. Im weiteren Projektverlauf haben wir dann dieses große Team aufgesplittet in Kleinteams, haben sie entsprechende Berichtsanforderungen dieser Themenstandards in Kleingruppen aufgeteilt. Und die haben dann diese Themenstandards über ein Jahr hinweg abgearbeitet, um die Berichtsanforderungen, die Offenlegungen entsprechend auszuarbeiten und zu erfüllen. Die ESRS sind ja jenes Regelwerk, die Richtlinien, die die Nachhaltigkeitsberichterstattung regeln, sind dabei natürlich ganz stark im Fokus gestanden. Diese beinhalten einerseits allgemeine Informationen, das heißt, da geht es um Strategie, Geschäftsmodell und so weiter, aber auch themenspezifische Angaben zu Klimaschutz, Umweltschutz, Kreislaufwirtschaft, zu den eigenen Arbeitskräften, aber auch zu den Arbeitskräften in der Wertschöpfungskette.
Was mich jetzt besonders interessiert, ist das Thema Datensammlung. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer so easy cheesy ist, Daten zu sammeln und dass es Daten gibt, die besonders schwer zu erfassen sind. Wie gehen Sie denn damit um?
Ja, es gibt natürlich auch im Rahmen der neuen Berichterstattung ein paar neue Kennzahlen, wie zum Beispiel der Gender Pay Gap. Vielleicht eine kurze Erklärung dazu. Der Gender Pay Gap beschreibt den Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern, der in der Regel als prozentualer Unterschied des durchschnittlichen Bruttostundenlohns angegeben wird. Mhm. Das heißt, diese Kennzahlen und weitere hat es bei uns de facto nicht gegeben bisher. Die muss man wirklich jetzt entsprechend inhaltlich definieren, ausarbeiten, im Konzern ausrollen und erheben. Was hinzukommt natürlich bei der Datensammlung, die ESRS fordern ja auch eine Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette, das heißt auch über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus, vorgelagerte und nachgelagerte Wertschöpfungskette. Das heißt, jene Daten zu erheben, ist natürlich auch sehr anspruchsvoll und aufwendig. Hier gibt es glücklicherweise zum Teil auch Übergangsbestimmungen zur Erleichterung. Das heißt, gewisse Daten müssen nicht im ersten Berichtsjahr, sondern erst im zweiten Jahr oder nochmal später offengelegt werden.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es wirklich sehr, sehr komplex ist, Lieferantendaten zu bekommen. Sie haben es gerade angesprochen. Wie gehen Sie denn damit um als Team, wenn da wirklich nur so schwammige Daten kommen? Was machen Sie denn da?
Ja, es gibt ja einerseits die Möglichkeit, auf offizielle Daten zuzugreifen in erster Instanz. Das heißt, es gibt da, wenn ich an die Treibhausgasbilanz denke, Regelwerke oder Werte, die herangezogen werden können, die dann nach und nach einfach mit Ist-Werten in den nächsten Jahren ersetzt werden sollen. Mhm. Das heißt, man muss sich wirklich gut anschauen, was man heranzieht und sich überlegen, wie kann man wirklich in Zukunft auf Echtdaten zugreifen.
Mhm. Also sehr, sehr komplex diese Aufgabe.
Ja, genau.
Welche Herausforderungen hatten Sie weiters bei der Erarbeitung dieses Berichts? Da gibt es ja sicher noch einiges, was da zu bedenken war.
Ja, eine ganz große Challenge war sicherlich die Umstellung der Umweltdaten von Kalenderjahr auf Geschäftsjahr. Mhm. Die CSRD schreibt ja vor, dass Unternehmen ihre Nachhaltigkeits- Berichterstattung basierend auf dem Geschäftsjahr erstellen müssen. Bisher haben wir immer auf Kalenderjahr berichtet und haben jetzt versucht, im ersten Bericht ja wirklich das Bestmögliche jetzt auf Geschäftsjahr anzupassen. Weiteres Thema daneben noch, Konsolidierungskreisthematik. Grundsätzlich ist ja der Nachhaltigkeitsbericht auf der Finanzberichterstattung aufgesetzt. Mhm. Es müssen aber auch in der Nachhaltigkeit andere, wie wir jetzt gehört haben, Daten mit einbezogen werden.
Ich würde es gerne in Richtung Digitalisierung gehen. Das ist natürlich auch so ein riesiger Überbegriff. Gibt es denn konkrete Tools oder Plattformen, die bei der Datensammlung und Auswertung unterstützen und vielleicht auch helfen, die Inhalte zu verstehen? Also ganz konkret, welche Rolle spielt denn die Digitalisierung generell bei der CSRD-Berichterstattung?
Ja, generell glaube ich, kommt der Digitalisierung immer größer werdender Stellenwert zu. Ja. Digitale Prozesse, integrierte, automatisierte Prozesse ist im Prinzip die Zukunft. Wir haben aktuell bereits im Umweltbereich ein Tool in Verwendung seit vielen Jahren. Mhm. Haben jetzt, wenn man zum Beispiel in den Personalbereich denkt, die Finanzsysteme in Verwendung, aber haben natürlich da jetzt den Anspruch, noch besser zu werden, uns noch stärker zu digitalisieren, um entsprechend diese enormen manuellen und aufwendigen Prozesse einfach auch in Zukunft besser abdecken zu können. Mhm. Heißt jetzt konkret, wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen, wirklich einen Anforderungskatalog zu machen, was möchten wir tun, wo können wir noch uns besser mit IT unterstützen lassen und wollen entsprechend in diesem Geschäftsjahr ein Konzept dafür entwickeln.
Das heißt, die Digitalisierung schreitet voran, ist natürlich nicht mehr wegzudenken, ist ein ganz wichtiger Faktor für ein effizientes Arbeiten.
Ganz korrekt.
Also das klingt wirklich nach jeder Menge Arbeit, die da anfällt, bevor dieser Bericht fertig ist. Und dann geht's aber noch weiter, denn der fertige Bericht wird ja dann auch noch extern geprüft. Was passiert denn da?
Ja, korrekt. Der Bericht wird wirklich einer inhaltlichen Prüfung unterzogen. Und wenn man es vergleicht mit der Vergangenheit, ist die Berichterstattung jetzt durch die CSRD viel zukunftsorientierter geworden. Das heißt, die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer ist jetzt nicht nur mehr, ob es inhaltlich korrekt ist, stimmig ist, sondern auch, ob die Maßnahmen, die wir da beschreiben, umsetzbar sind. Ja, und das ist jetzt ein neuer Zugang in der Prüfung.
Herzlichen Dank fürs Erste, Herr Edelmeier. Ich möchte jetzt gern wieder zur Frau Aschenbrenner zurückkommen. Was mich interessiert ist, wie setzt denn die Voestalpine all diese Themen um? Gibt es da Besonderheiten oder besondere Punkte, die die Voestalpine sehr genau in puncto Nachhaltigkeit nimmt?
Also grundsätzlich sind uns die Themen aus dem Nachhaltigkeitsbereich alle sehr wichtig. Eine hohe Relevanz hat natürlich das Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also die Arbeitskräfte des eigenen Unternehmens. Hier steht die Voestalpine für ein Arbeitsumfeld, das eben auf Fairness, auf Sicherheit und gegenseitigen Respekt basiert. Wir haben da laufend eine Vielzahl an Aktivitäten, um unsere qualifizierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten, aber auch neu zu gewinnen. Das ist unser hohes Anliegen. Auch natürlich die Transparenz der Lieferkette ist wichtig für uns und vor allem, ich habe es vorhin auch schon erwähnt, die Wahrung der Menschenrechte sicherzustellen, ist auch eine ganz zentrale Aufgabe. Dazu setzen wir auf Partnerschaften, langfristige Lieferbeziehungen etc. Was für die Voestalpine im Bereich Klima- und Umweltschutz Relevanz hat, habe ich schon erwähnt. Das ist natürlich auf der einen Seite die Reduktion der Emissionen, sei es Treibhausgase, Luftschadstoffe, Wasseremissionen etc. Aber auch die Kreislaufwirtschaft ist ein ganz essentielles Thema. Das hat auf der einen Seite, bringt die Kreislaufwirtschaft natürlich ökonomische Vorteile, aber wir stellen auch sicher, dass wir unseren ökologischen Fußabdruck dadurch reduzieren.
Mhm. Kreislaufwirtschaft ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Tool und wird immer wichtiger. Wo setzt denn die Voestalpine hier an? Wo steht die Voestalpine auf dem Weg zur echten Kreislaufwirtschaft?
Auch hier haben wir wieder eine Vielzahl von Aktivitäten oder basieren eine Vielzahl von Aktivitäten in den Divisionen. Ob das jetzt die Nutzung von Schrott als Rohstoffbasis ist oder die Verwendung von Schlacken in der Zementindustrie, die Auskopplung vom Abwärme etc. etc. Ja, also auch hier gibt es etliches zu tun. Wichtig ist, wir halten uns dabei an die Regulatorik, an die EU-Vorgaben, an die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie und an die Anforderungen unserer Kundinnen, ganz essentiell. Wir verfolgen einfach das Ziel, Kreisläufe zu schließen oder zu verlangsamen und dadurch einfach Ressourcen schonen zu können und auch die Rohstoffversorgung absichern zu können. Und das trägt natürlich letztlich auch zum Klima- und Umweltschutz bei, wie ich vorher schon erwähnt habe. Ja. Wichtig auch dazu haben wir uns ein freiwilliges, konkretes, messbares Ziel gesetzt. Wir haben, das berichten wir auch in unserem CSRD-Bericht, die Erhöhung des Schrotteinsatzes um 50% zu steigern bis 2030 im Vergleich zur Einsatzmenge von 2023. Das ist unser Ziel dazu.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, merkt man, wie sehr Sie brennen für das Thema Nachhaltigkeit. Da würde ich Sie auch gerne fragen, gibt es denn etwas, das Sie den Kollegen und Kolleginnen aus dem Bereich Nachhaltigkeit vielleicht innerhalb wie außerhalb der Fösalpine mitgeben wollen?
Also grundsätzlich ist es so, dass Nachhaltigkeit einfach gelebt werden muss. Das heißt, man muss tun, man muss umsetzen, nur dann ist sie wirksam. Dass wir Bewusstsein für das Thema schaffen, das ist auch eine zentrale Aufgabe von Group Sustainability und von sämtlichen Nachhaltigkeitsmanagerinnen. Wichtig ist einfach, jeder einzelne Beitrag zählt, ja, egal wie groß.
Nicht einer muss alles richtig machen, sondern viele müssen vieles richtig machen, so ungefähr, ne? Herzlichen Dank fürs Erste, für die Ausführung. Ich habe jetzt noch abschließend eine sehr persönliche Frage an Sie. Die aktuelle Kampagne der Fösalpine heißt ja Favorite Moment. Liebe Fraschenbrenner, was ist denn Ihr Favorite Moment?
Also wenn ich mich so an die letzten Wochen und Monate zurückerinnere, ist mein Favorite Moment in diesem Zeitpunkt sicher der Zeitpunkt oder der Moment, an welchem wir unseren CSRD-konformen Bericht veröffentlicht haben. Das war, dass wir das Projekt erfolgreich abschließen, haben viele Projektmitglieder, über 50 an der Zahl, aus Divisionen, aus den unterschiedlichen Fachbereichen beigetragen. Und da möchte ich mich an dieser Stelle nochmal herzlich bedanken.
Das glaube ich gern, dass das ein Favorite Moment ist. So viel Arbeit, so viel Energie, so komplexe Themen und dann gelingt's und dann wird's abgegeben und dann kann man ein bisschen durchatmen. Herr Edelmeier, darf ich Sie auch fragen, was ist denn Ihr Favorite Moment?
Mir fällt da gar kein besserer ein. Wenn man da zurückschaut, unser erster CSRD-Bericht ist wirklich eine Mammutaufgabe gewesen, die wir wirklich im Konzern mit den Divisionen gemeinsam gelöst haben. Ich möchte mich da anschließen mit dem Dank an alle Beteiligten und sehe das auch als wirklich meinen großen Favorite Moment.
Herzlichen Dank, liebe Frau Aschenbrenner. Herzlichen Dank, lieber Herr Edelmeier. Wir merken, Sie brennen für das Thema Nachhaltigkeit. Vielen Dank. Wie immer am Schluss der Episode drei wichtige Learnings für Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, kurz zusammengefasst. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Pfeiler der Fösalpine Konzernstrategie und wird in den einzelnen Divisions-, Geschäftsbereichs- und Funktionalstrategien umgesetzt. Der kürzlich veröffentlichte Geschäftsbericht wurde zum ersten Mal gemäß der Corporate Sustainability Reporting Directive, Richtlinie um die sogenannte konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung, erweitert. Bis 2050 will die Fösalpine mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie in der Stahlproduktion netto null Emissionen erreichen. Das war Folge 27 von My Podcast. Falls Sie noch kein Abonnent sind, folgen Sie unserem Podcast auf der Plattform, wo Sie gerade zuhören. Sollte das Spotify sein, gerne auch die Glocke aktivieren, dann bekommen Sie eine Erinnerung, sobald es eine neue Folge gibt. Die nächste Episode von My Podcast erscheint in einem Monat.
Fösalpine. One step ahead. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.